Wir wollen heute über das vierte Kapitel im Lukas-Evangelium sprechen, uns darauf besinnen, genauer gesagt einen kleinen Abschnitt aus diesem vierten Kapitel. Dieser Abschnitt ist voller Dramatik und ich vermute, wenn ich jetzt nur diesen Text vorlese, wird uns diese Dramatik überhaupt nicht bewusst. Deswegen möchte ich ein kleines Experiment machen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns gedanklich hineinversetzen in eine Straße im kleinen Städtchen Nazareth in Palästina im Jahre 30. Ja, also ich will mal ein bisschen versuchen, jedenfalls diese Situation zu beschreiben. Ich denke, dann wird uns, wenn wir uns da hineinversetzen, ein bisschen die Dramatik bewusst, um die es in diesem Abschnitt geht. Ich habe das mit Helga vorher besprochen, sie hat mich ausdrücklich ermutigt, dies zu tun. Und sie hat auch gemeint, damit die Sache richtig bodenständig wird, könnte ich auch einen bestimmten aramäischen Dialekt hier verwenden, um das dann deutlich zu machen. Also guten schwäbischen Dialekt natürlich, nicht? Ja. Ich wollte sagen, eine bestimmte Variante des Aramäischen, aber jetzt hat sie mir das schon weggenommen. Ja gut, okay. Also stellen wir uns mal vor, in einer Straße in Nazareth sind zwei Männer, die treffen sich, es kommt zu einem kurzen Dialog. Hast du gehört? Hat der eine gesagt. Ja, was denn? Ja, der Jesus kommt wieder heim. Welcher Jesus? Ah, der Bub vom Josef natürlich. Ach so, der kommt wieder heim. Ja, der war ja lang nur weg. Ist ja klugs Birschle quer, dieser Jesus, nicht? Ja, unser Rabbi hat immer gesagt, also wenn der Jesus in der Talmudschule war, also der hat immer aufpasst, der hat gelernt, der hat alle Psalme auswendig kennen. Also kein anderer hat es so kennen. Versteht ihr das Aramäisch? Ja, ich hoffe ja. Na gut, okay. Also der Jesus, der hat alle Psalme auswendig kennen, nicht? Und der hat in keinem Gottesdienst gefehlt in der Synagoge. Der war immer dabei. Aber dann war er auf einmal weg. Plötzlich war er weg und keiner hat gewusst, wo er nachgelaufen ist. Keiner hat es gewusst. Für der Josef musste es ja eine große Enttäuschung gewesen sein. Nicht? Der Josef hat gemeint, ja nun, der Jesus, das ist der Älteste, der kennt das Baugeschäft übernehmen. Nicht? Das war ein Baugeschäft, was der Josef gehabt hat. Also war er bloß der Zimmermann, das war ein großes Baugeschäft, das muss man so wissen. Nicht? Also der Jesus hätte das Baugeschäft übernehmen können. Nicht? Aber jetzt war er plötzlich weg. Kommt er vielleicht deswegen zurück, weil er das Baugeschäft übernehmen will? Da hat der andere gesagt, ich glaube, Edda. Der Jesus ist jetzt der Wanderprediger. Ja? Und der geht durch die Dörfer und der spricht und predigt in der Synagoge. Und die Leute, die hängen an seinem Lippen. Also das ist schon was Besonderes. Und also ihr könnt Arabisch, ja? Gut, okay. Ja, also ich sage das, wenn mich Helga dazu ermutigt hat, ja. Also, und man sagt auch, der könnte Kranke heilen, Blinde könnte sehend machen und Dämonen austreiben und so weiter. Und die Leute sagen, morgen sei er da in Nazareth. Morgen? Ach so, morgen ist ja Sabbat. Da geht er sicher in die Synagoge. Der ist immer in die Synagoge gegangen, war immer in der Synagoge am Sabbat. Da können wir ihn ja mal hören, nicht? Da können wir ja morgen hören, was er uns zu sagen hat. Okay, das ist jetzt die Einstimmung auf das, was ich lese aus Lukas 14. Also Lukas 14 bringt es nicht ganz so farbig, wie ich das jetzt versucht habe wiederzugeben. Es steht im vierten Kapitel, die Kunde von Jesus ging hinaus durch die ganze Gegend und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Also soweit jetzt wieder der Originaltext. Jetzt versetzen wir uns in die Synagoge. Wird ja auch beschrieben in diesem Text, wie es dazu ging. Und der das geschrieben hat, also der Lukas, der muss also schon genau auch gewusst haben, jetzt spätze ich wieder Deutsch, ja, also genau gewusst haben, wie es zugeht in der Synagoge. Also es gibt in der Synagoge oder gab in der Synagoge keinen festangestellten Prediger, einen ausgebildeten Theologen, es gab Laien. Und die haben also dann vorgelesen aus der Schriftrolle und haben also diese Textstelle, die sie vorgelesen haben, auch ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Synagoge wart. Also da ist ein Toraschrank. Das ist eine ganz besonders kunstvolle Einrichtung in einer Synagoge. Das sind die Schriftrollen, da ist die Schrift aufbewahrt. Also die Schrift, die Heilige Schrift, die verdient es natürlich, in einem besonders kunstvollen Schränkchen aufbewahrt zu werden. Und der Synagogenvorsteher, der fordert nun einen Diener, wir können sagen einen Küster auf, also das Schränkchen zu öffnen, die Rolle herauszunehmen und irgendeinem der Anwesenden diese Rolle zu geben. Dann stehen alle auf, also bei der Vorlesung, beim Verlesen der Schrift steht natürlich auf. Und dann setzt sich derjenige, der das vorgelesen hat, und er erläutert, was er gelesen hat. Also beim Erläutern, das ist nicht so wichtig, da kann man sitzen, beim Vorlesen der Schrift, da steht man. Gut, und er stand auf, nämlich Jesus, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Gespannte Stille in der Synagoge. Was kommt jetzt? Und jetzt versetzen wir uns wieder mal, bevor ich jetzt weitermache, in einen normalen Synagogenbesucher in Nazareth, der Jahr für Jahr am Sabbat in der Synagoge war und immer gehört hat, welche Texte da vorgelesen wurden und wie diese Texte auch ausgelegt wurden. Und er hat sicher im Laufe der vielen Jahre diesen Text aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 61, schon mal gehört. So ganz neu war das nicht. Er hat sicher auch eine Auslegung gehört. Er wusste also in einigermaßen, was ihn erwartete, welche Auslegung. Nämlich etwa folgende. Und jetzt versuche ich mich hineinzuversetzen in denjenigen, der also in der Synagoge über einen solchen Text predigt. Als Predikant bin ich da ein bisschen erfahren, also ich versuche mal, mich hineinzuversetzen in den ganz normalen Synagogengottesdienst, in dem über Jesaja 61 gepredigt wird. Etwa folgendermaßen: Liebe Brüder und Schwestern, ist das nicht eine großartige Vision, die der Prophet Jesaja hier vor uns ausbreitet? Gefangene werden befreit, Blinde sehen, Arme und Zerschlagene werden aufgerichtet, dass sie neuen Lebensmut bekommen. Gott ruft ein neues Gnadenjahr aus. Alle Schuldverhältnisse werden gestillt, werden getilgt. Das Reich Gottes wird Realität. Das alles bewirkt der Allmächtige am Ende der Zeiten durch seinen Gesalbten. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Wir wissen auch nicht, wer der Gesalbte sein wird. Das hat der Allmächtige in seinem unendlichen Ratschluss sich selbst vorbehalten. Aber auch wenn wir den Tag nicht wissen, der Allmächtige steht zu seiner Verheißung, das wissen wir. Und das gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung wird auch alle Enttäuschungen und alle unsere Mühe überdauern. Und weil wir diese Hoffnung haben, können wir heute schon im Sinne des Allmächtigen tätig werden. Auch wenn wir nicht alle Gefangenen befreien können, mit unserer Gefängnisseelsorge können wir doch ihr Los erleichtern. Auch wenn wir nicht die Armut ausrotten können, mit unserer Diakoniestation in Nazareth können wir den Hilfsbedürftigen helfen. Und hier könnte ich dann auch noch einen Hinweis geben auf die Kollekte am Ausgang. Auch wenn wir nicht alle Schuldverhältnisse aufheben können, unsere Schuldnerberatung hilft vielen zu einer Erleichterung. Hier und jetzt können wir vieles tun, wozu uns das prophetische Wort ermutigt. Dieses Wort gibt uns die Gewissheit, dass nichts umsonst ist, was wir tun, denn der Allmächtige wird seine Verheißung erfüllen. Er wird sie erfüllen zu seiner Zeit, zu dem Tag, an dem er seinen ewigen Ratschluss erfüllen wird. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, der Allmächtige wird sein Wort erfüllen. Amen. Also, das war jetzt mein Versuch. Ja? Also so etwa können wir eine Auslegung zu Jesaja 61 in einem normalen Synagogengottesdienst gelautet haben. Gut, jetzt sitzen die Leute in der Synagoge in Nazareth. Und was sagt jetzt Jesus? Er sagt: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Wie bitte? Wie bitte? Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Ich denke, die Leute dachten, ich höre wohl nicht recht. Ich höre wohl nicht recht. Hat der Mann den Verstand verloren? Was sagt er denn da? Ist der größenwahnsinnig geworden? Ich glaube, der spinnt. Was ist der völlig durchgedreht? Weiß er überhaupt, was er sagt? Was er sagt, ist nämlich Folgendes. Ich bin der Gesalbte. Der Allmächtige hat mich gesalbt. Mich hat er auserwählt, um seine endzeitliche Verheißung zu erfüllen. Mich hat er ausgewählt. Ich mache Blinde sehend. Ich rufe das Gnadenjahr aus, in dem die Schuldknechtschaften aufgehoben werden. Ich rufe das Gnadenjahr aus, in dem Gefangene frei werden. Ich befreie die Gefangenen aus drückender Not. Also was Jesus nicht sagt, ist, ich will die Gefängnisseelsorge verbessern. Er sagt nicht, ich will Gefangene lindern, Gefangenen ihr Los erleichtern. Nein, er sagt, ich schaffe eine Welt, in der es keine Gefängnisse mehr gibt. Er sagt nicht, ich will eine bessere Diakonie in Nazareth, sondern er sagt, ich will eine Welt, in der es keine drückende Armut mehr gibt. Ist das nicht alles eine ungeheure Anmaßung? Ja, das ist es. Eine ungeheure Anmaßung. Und ich denke, es ist verständlich, wenn es in dem Lukas-Evangelium, auch im Matthäus- und Markus-Evangelium heißt, die Leute ärgerten sich. Und ich denke, das ist eine sehr zurückhaltende Formulierung für die Reaktion. Die Leute waren wütend. Sie waren aufgebracht. Sie waren entrüstet. Und sie hielten das, und so würde ich das nachvollziehen können, für eine maßlose Selbstüberschätzung dieses Burschen aus dem Hause Josef. Ja, also eine maßlose Selbstüberschätzung für diesen Jesus, dem Bub von Josef. So haben sie es verstanden jedenfalls, das war Jesus in ihrer Wahrnehmung. So, bevor wir uns anschauen, wie es weiterging, möchte ich eine Zwischenbemerkung machen. Die Theologie hat über viele Jahre, und das tut sie auch heute, soweit ich das weiß, unterschieden zwischen dem historischen Jesus und dem Christus der Kirche. Jesus, der Mensch, und Christus, das, was die Kirche aus ihm gemacht hat, sozusagen. Und es gab eine Periode in der Theologie, auch in der Kirchengeschichte, in der man gemeint hat, der Christus der Kirche habe so gut wie nichts zu tun mit dem historischen Jesus. Ja? Also, Jesus, der historische Jesus, das mag ja ein besonderer Mensch gewesen sein, der eine Friedensethik gebracht hat und der in der Bergpredigt unsere religiöse Literatur erstaunlich bereichert hat, aber er hat nie für sich in Anspruch genommen, im unmittelbaren Auftrag Gottes zu handeln, ein Vollender prophetischer Verheißungen zu sein. Nie habe er gesagt, ich bin der Gesalbte, mich hat der Allmächtige gesalbt, und ich handle in seiner Vollmacht. Der historische Jesus, so wurde immer wieder gesagt, sei ein Mensch wie wir, ein besonderer Mensch, aber ein Mensch. Und Christus, nämlich der Gesalbte Gottes, in dem Gottes Handeln unmittelbar sichtbar wird, ist eine Erfindung von Paulus. Paulus hat also sozusagen diesen historischen Jesus also überhöht und die Kirche hat es natürlich erst recht gemacht. Ich denke, wenn wir den Bericht hier aus dem Lukas-Evangelium, und das ist genauso in den Matthäus- und Markus-Evangelium berichtet, wenn wir diesen Bericht ansehen, dann ist diese Unterscheidung völlig künstlich, völlig unbegründet. Es ist der historische Jesus, der von sich behauptet, ich bin der Gesalbte, durch mich handelt Gott unmittelbar, ich vollende die endzeitliche Prophezeiung. Das wird deutlich, oder daraus wird deutlich, von Anfang an nimmt Jesus, nämlich der historische Jesus aus Nazareth, für sich göttliche Vollmacht in Anspruch. Das hat ihm niemand angedichtet. Das haben die Evangelien und es haben auch dann natürlich die anderen Apostel interpretiert. Sie haben das in Worte gekleidet, aber das war ein Anspruch, den Jesus für sich selbst erhoben hat. Das ist ihm nicht angedichtet worden. Dass in diesem Mann aus Nazareth Gottes Wesen sichtbar wird, das ist also keine Erfindung der Kirche. Man kann natürlich heute genauso darauf reagieren wie damals die Leute in Nazareth. Man kann sagen, das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Man könnte sagen, Jesus war Hochstapler oder vielleicht war er geisteskrank. Das sind ja Interpretationen, wenn jemand so etwas sagt, Hochstapler oder geisteskrank, aber das ist völlig klar. Also diese Deutungen passen überhaupt nicht zu dem Bild, das wir von Jesus haben, das die Evangelien ziemlich zuverlässig vermitteln. Also Jesus gibt einem verachteten Zolleinnehmer Zachäus seine menschliche Würde wieder, so handelt kein Geisteskranker und so handelt auch kein Hochstapler. Jesus hat überzeugende Dialoge geführt mit den Schriftgelehrten, dazu ist auch kein Geisteskranker in der Lage. Und Jesus reiht sich ein, demütig in die Reihe der Täuflinge bei Johannes am Jordan, das haben wir letztes Mal gehört, das macht auch kein Hochstapler. Also diese Deutung, also diese Selbstüberschätzung ist also irgendwie krankheitsbedingt oder auf andere Weise, die passt einfach nicht. Wir müssen also dann schon sagen, dieser Selbstanspruch Jesu ist nicht Ausdruck von Geisteskrankheiten, Hochstapelei, das muss dann wohl wahr sein. Und das heißt, in ihm wird also sichtbar, was Gott will und wie Gott handelt. In ihm wird das Wesen Gottes sichtbar, im historischen Jesus, der damals in Nazareth aufgetreten ist. Gut, darüber kann man sich ärgern. Man kann genauso reagieren wie damals. Man kann entrüstet und aufgebracht und wütend reagieren. Aber eines kann man nicht sagen. Jesus war ein überzeugender Religionslehrer. Also, er war ein Begründer einer Friedensethik, er war ein besonderer Mensch, so wie Gandhi und so weiter. Nein, das war er nicht, ganz eindeutig nicht. Er hat einen Anspruch erhoben, den sonst niemand erhoben hat. Und gut, man kann das also bestreiten, man kann sich ärgern darüber, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, Jesus hat diesen Anspruch erhoben. Gut, soweit die Zwischenbemerkung. Wie geht die Geschichte weiter? Die Leute ärgern sich also maßlos. Aber in der Synagoge sind einige, die fassen sich und die melden sich zu Wort. Einer sagt, na dann zeig uns mal, was du kannst. Dann mach mal ein Wunder, damit wir sehen, wer du bist. Und Jesus lehnt das ab. Er hat niemals ein Wunder getan, wenn man es von ihm gefordert hat, ohne dass er gespürt hat, dass Menschen bereit waren, ihm auch Glauben zu schenken. Und Jesus muss in der Situation gewusst haben, in dieser Atmosphäre offener Ablehnung ist es völlig unmöglich, durch ein Wunder Glauben zu wecken. Und darum geht es bei jedem Wunder, dass da ein Glauben geweckt, das Glaube geweckt wird, das war unmöglich. Also, er lehnt das ab. Aber diese Ablehnung macht die Leute in der Synagoge noch wütender. Und das fast zum Überlaufen bringt, dass er Jesus die Stadt auch noch beleidigt. Und dass er den Stolz der Synagogenbesucher beleidigt, sie gehörten zu einem auserwählten Volk. Also dazu Vers 24, hier im vierten Kapitel. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angesehen ist oder angenehm ist. Das heißt also, was er damit sagen will, ist, dass ihr mich nicht anerkennt, das fällt nur auf euch zurück. Ihr seid eben mit Blindheit geschlagen, ihr seht nicht, worum es hier geht. Und dann geht es noch weiter, die Verse 25 bis 27. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihm wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Also das ist ein Verweis auf alttestamentliche Geschichten, das kannten die Synagogenbesucher. Was will Jesus damit sagen? Wenn das auserwählte Volk nicht hören will, dann wendet sich Gott anderen Völkern zu. Er wendet sich einer Ausländerin zu, denn anderen wird nicht geholfen in der Hungersnot, nur dieser Ausländerin, der Witwe, einer Ausländerin. Und viele waren wahrscheinlich vom Aussatz geplagt, aber geheilt wird von Elisa ein Ausländer, der Syrer. Also, wenn das eigene Volk mit Blindheit geschlagen ist, nicht hören will, taub ist, wendet sich Gott anderen Völkern zu. Und damit will Jesus sagen, niemand von euch soll sich darauf etwas einbilden, dass er zum Volk Gottes gehört. Das ist dann endgültig zu viel für die Zuhörer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Also man zeigt heute noch in Nazareth offenbar so einen Berg, so einen Hügel, so einen Abhang, wo man sagt, da könnte Jesus hinuntergestoßen worden sein. Es kann sein, kann auch nicht sein. Ob das jetzt ein großer Abgrund war, weiß man auch nicht. Aber auch wenn es nicht so war, geplant war jedenfalls, ihn einen Abhang hinunterzustürzen und ihn dann zu steinigen. Das heißt, die Steine hinterher zu werfen, um ihn auf diese Weise zu töten. Dazu waren sie wild entschlossen, vor Wut entfüllt, vor Wut entbrannt. Ich denke, diese ganze Begebenheit ist in einer Nussschale zusammengefasst, der ganze Weg von Jesus. Es ist ein Vorspiel von dem, was kommt in den 3 Jahren, die dann kommen sollten, während der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus. Jesus tritt auf im Namen Gottes und er trifft auf eine wuterfüllte Ablehnung. Man trachtet ihm nach dem Leben. Das heißt, die ganze Passion ist vorgezeichnet in dieser kurzen Begebenheit in Nazareth. Was vorgezeichnet ist, ist auch, der Tod ist nicht das Letzte. Im letzten Vers heißt es hier, also sie führten ihn an diesen Abgrund, er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das heißt, die Gegner haben nicht das letzte Wort und der Tod behält auch nicht das letzte Wort. Was vorgezeichnet wird in dieser Begebenheit, ist die Passion, aber dann endgültig auch die Auferstehung. Ja, die Auferstehung, der Tod behält nicht das letzte Wort. Gut, soweit der Versuch, euch ein bisschen etwas von der Dramatik dieser Geschichte vor Augen zu führen. Jedenfalls wurde mir diese Dramatik bewusst, als ich versucht habe, mich da ein bisschen hineinzuversetzen, die Situation in Nazareth. Ich habe 3 Fragen, so wie man immer 3 Fragen hat, ja, um die Gespräche etwas anzuregen. Erstens mal, welches Ärgernis ruft Jesus heute hervor? Welches Ärgernis ruft Jesus heute hervor? Ich hoffe, es gibt genügend Menschen, die sich ärgern lassen. Zweitens, gibt es etwas, was uns an Jesus ärgert? Und nun bitte ich, dass ihr nicht sofort sagt, nein, es gibt überhaupt nichts. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann gibt es manches an Jesus, was uns auch heute ärgert. Was ärgert uns an Jesus? Ich denke, ich lade dazu ein, diese Frage ehrlich und offen, selbstkritisch nachzugehen. Und dann drittens, müssen wir uns denn schämen, wenn uns etwas an Jesus ärgert? Ich meine nein. Welche andere Reaktion ist denn dann möglich, wenn wir erkennen, dass wir uns an ihm ärgern? Und welche andere Reaktion könnte hilfreich sein? Also zunächst mal die Frage, gibt es etwas, was uns an Jesus ärgert? Und wenn wir uns nicht schämen, ich denke nicht, dass das ein Grund zur Schande, ein Grund ist, sich zu schämen, welche andere Reaktion wäre hilfreich? Ja, wenn wir das erkennen, dass es da manches gibt, was uns ärgert. Gut, das sind meine Versuche, also aus dieser Begebenheit aus Lukas 14 einige Überlegungen für uns heute herzuleiten. Und ihr werdet mir nachsehen, dass ich mich bemüht habe, diesen aramäischen Dialekt wortgetreu wiederzugeben. Ja.